dem Moment, in dem ich zugesagt habe, habe ich mich erschrocken und habe gedacht, Mensch, was habe ich jetzt gemacht? Ich gebe mein ganzes Know-how, meine ganzen einschlägigen Kontakte weg und bin jetzt in einer anderen Branche. Und ich habe dann festgestellt, so viel anders ist das nicht, wenn du von einer Managementposition in eine andere gehst und Vertrieb das Thema ist. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Die offensichtlichste, früher hatte ich mit Autoscout zu tun, später dann mit ImmoScout. Ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Mitglieder mich zum Ehrenpräsidenten ernannt haben. Klingt ein bisschen nach Rollator, ja? Ist es aber gar nicht.
Ich kann bezeugen, dass du hier ohne Rollator
reingekommen bist. Ja? Also so ein Franchise-Vertrag dauert 10 Jahre. Wäre schon gut, wenn man sich da sympathisch ist.
Wir haben gar nicht über Scheinselbstständigkeit gesprochen.
Ich fand den Vorwurf grotesk. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dafür reicht meine Fantasie nicht, dass ein großes Unternehmen, egal ob Engel & Völkers oder einer der anderen Player am Markt, ein Geschäftsmodell systematisch auf Sozialversicherungsbetrug aufbaut. Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft und die Vorwürfe haben sich dann ja auch relativ schnell in Luft aufgelöst. Dafür war ganz schön viel Radau. Trotzdem muss man sagen, das Geschäftsmodell mit selbstständigen Maklerinnen und Maklern aus meiner Sicht steht zur Disposition. Und insofern ist richtig, dass die Branche darüber nachdenkt, hier etwas zu ändern. Die Sozialversicherungskassen sind leer. Der Staat sucht nach weiteren Beitragszahlern und wird da einfach wahrscheinlich die Rahmenbedingungen, die Schrauben nochmal enger anziehen, sodass es immer schwieriger wird, hier mit Selbstständigen zu arbeiten. Meine Boardtätigkeit bei Planet Home macht mir sehr viel Freude. Berate verschiedene Maklerunternehmen und habe nebenbei an meinem eigentlichen Traum gebastelt, selber ein Makler-Franchise an den Start zu bringen. PA Graf von Faber-Castell Immobilien, wie die Marke ganz vollständig heißt, und gehen jetzt in den nächsten Tagen an den Start. Es ist immer Platz für einen weiteren Player, der seine Sache besonders gut macht. Und das nehme ich für uns einfach mal in Anspruch, dass wir das hinbekommen.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sehr schwülen Köln, aber auch sonnigen Köln heute. Ich sitze hier in der Nähe des Kölner Doms mit Kai Enders zusammen im ImmoKaiser-Podcast-Studio. Kai ist ehemaliger CEO DACH von Engel & Völkers, Ehrenpräsident des Deutschen Franchise-Verbandes, Berater bei Planet Home, Homeday und vielen anderen und neuerdings auch unter die Gründer gegangen, nämlich von Graf von Faber-Castell Immobilien. Es mangelt also heute beileibe nicht an Themen. Herzlich willkommen im ImmoKaiser-Podcast.
Guten Morgen, Robert. Ich bin sehr gern nach Köln gekommen, wobei es wirklich richtig warm ist hier bei dir im Studio. Passenderweise hast du einen Screen aufgestellt mit Kaminfeuer. Ja, also werden wir uns hier während unseres Podcasts gemütlich anschauen. Und ich habe gleich zum Start mal eine Frage an dich. Normalerweise fragst du ja als Host, aber eine Frage habe ich mitgebracht. Ich habe neulich den Chris und den Alex getroffen von Planet Home. Die haben ja einen sehr schönen Podcast mit dir gemacht, wie ich finde. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das noch nicht gehört habt, schaltet nochmal rein. Und die zwei haben mir im Nachgang erzählt, dass du gesagt hast, der Podcast mit ihnen wäre der meistgehörte. Und jetzt würde ich gerne wissen, stimmt das oder sagst du das jedem deiner Gäste? So zum Motivationszweck.
Also dein Podcast wird auf jeden Fall auch der meistgehörte Podcast sein. Nein, also ich habe den beiden das tatsächlich zurückgespielt, weil es der erfolgreichste Podcast-Start war bisher. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass es auch ein super Podcast war. Und zum anderen haben wir aber auch erfreulicherweise eine wachsende Fangemeinde hier des Podcasts. Jeder bringt seine eigenen Gäste mit und der Podcast wächst von daher auch, sodass das schon mal vorkommen kann, dass mehrere das von mir hören. Aber es war tatsächlich der erfolgreichste Podcast statt bis jetzt innerhalb der ersten 7 Tage. Ja, definitiv.
Und dann legen wir uns heute mal kräftig ins Zeug, dass wir das noch toppen können.
Das ist sicherlich auch eine Verpflichtung an uns, ja, hier nachzulegen. Wir starten, wie du weißt, ja in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht heute aus 4 Fragen. Ich habe nämlich noch eine Frage ergänzt. Wir starten mal mit der Frage, wo du eigentlich außerhalb deiner eigenen 4 Wände deinen Akku auflädst.
Also ich bin sehr entspannter Typ. Ich habe gar nicht so viel Bedarf an Akku aufladen. Außerdem habe ich den Luxus, dass ich nur Dinge mache, die mir wirklich Spaß machen, mit Leuten, die ich gerne mache. Insofern ist der Stressfaktor einigermaßen niedrig. Trotzdem, Akku aufladen mache ich natürlich auch. Und am besten gelingt mir das gemeinsam mit meinem Bruder Christoph. Wir gehen einmal im Monat zusammen ins Dampfbad, verbringen da einen ganzen Tag zusammen, essen gut, trinken gut, reden viel. Da kann man sehr gut hinterher schlafen.
Älterer oder jüngerer Bruder?
Jüngerer Bruder.
Wie viele Geschwister hast du sonst noch?
Ich habe noch eine Schwester, wir sind zu dritt.
Ich auch, ja. Zwei ältere Brüder, ja. Also da war auch immer ordentlich Action bei euch zu Hause wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Ja, wunderbar. Und ja, toll, dass ihr noch so ein sehr, sehr gutes Verhältnis habt. Klasse, ne?
Man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen, das stimmt.
Ist so. Immobilien-Podcast, da liegt die Frage natürlich nahe, ob du auch selber Immobilien hast.
Ja, ist ein bisschen peinlich. Zwei. Also finde ich vergleichsweise wenig. Aber es ist so und schlaue Berater sagen ja auch, man soll seine Anlagen ein bisschen streuen. Das habe ich getan, aber aus heutiger Sicht, wenn ich mir die Rallye der vergangenen Jahre anschaue, wäre es gut gewesen, ich hätte vielleicht noch die eine oder andere dazu genommen.
Bist du dann eher der Kapitalanleger oder eher der Eigennutzer?
Beides. 50-50. Also, es ist 50-50, genau. Eine eigengenutzte Immobilie, eine vermietete Immobilie, macht auch beides Freude. Und ja, bei der eigengenutzten Immobilie kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte da bei Engel & Völkers gerade angefangen als Geschäftsführer, bin dann relativ schnell zum Vorstand ernannt worden. Und ich habe mich dann zum Mittagessen getroffen mit einem unserer Franchise-Partner in Hamburg, sehr netter Kerl, Oliver Koop. Und der hat dann zu mir gesagt, Mensch, Kai, bist jetzt Vorstand, da bist du dann ja ein paar Jahre in Hamburg. Wie wär's denn mal mit einer Immobilie zum Kaufen? Und ich hatte bis dahin immer nur gemietet, weil ich beruflich auch das ein oder andere Mal umgezogen bin und das dann einfach praktischer fand. Und ja, ich habe ihm dann gesagt, wie eine tolle Immobilie für unseren Geschmack aussehen muss. Und er hat gesagt, ja, da habe ich was für dich. Und wir haben dann gekauft. So geht guter Vertrieb. Man darf keine Möglichkeit auslassen.
Sogar im eigenen Haus, mit dem Vorstand, ja klar. Ne? Also
genau so.
Macht den Bisschen in Hamburg?
Ich bin Bremer, ein bisschen rumgekommen, Stuttgart, Berlin, nochmal Stuttgart und dann jetzt sehr gerne Hamburg.
Dann die vorletzte Frage, Baustelle und Handanlegen. Ist das etwas, was bei dir passieren könnte oder eher selten?
Also ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich im Haushalt ein einigermaßen praktischer Typ bin. Also so Kleinreparaturen, das kriege ich hin. Finde ich auch immer ganz schön und motivierend, wenn man mal nicht nur Papier produziert hat, sondern der Staubsauger wieder läuft. Aber auf einer Baustelle, Robert, ich glaube, also am ehesten Bier holen wäre da der Job für mich.
Ja, damit kann man auf jeden Fall auch vielleicht für den einen oder anderen Motivationsschub auf der Baustelle sorgen.
Unbedingt. Außerdem bin ich generell überzeugt davon, und das gilt auch für unser Thema Immobilienmakelei, überlass die schwierigen Themen, für die man Expertise braucht, besser echten Fachleuten.
Macht Sinn, ja, definitiv. Ich liebe Mixtapes und bastle gerade an einer Playlist. Hier sind noch drei freie Plätze drauf. Welche drei Songs würdest du mir empfehlen, auf diese Liste draufzupacken?
Also ich höre sehr viel Musik, auch sehr unterschiedliche Musik. Ich weiß nicht, ob das dann mit so einer Playlist, die ja immer so ein bisschen aus einem Guss sein sollte, gut zusammenpasst. Aber ich bringe einfach mal drei Songs aus unterschiedlichen Kategorien. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, die musikmäßig sehr unterschätzt sind. Mein liebstes Album aus der Zeit ist das Lexicon of Love von ABC. Und da nicht der bekannteste Titel, Look of Love, sondern Poison Arrow. Also das wäre mein erster Tipp für deine Playlist. Filmmusik ist mein großer Held Ennio Morricone. Von dem gibt's auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation, Maestro. Lohnt sich sehr, das mal anzuschauen. Und Ecstasy of Gold würde ich auf deine Playlist packen aus The Good, The Bad and The Ugly. Kennst du jetzt vielleicht nicht aus dem Stand. Nee, wenn du es hörst, kennst du es definitiv. Also kennt jeder.
Okay.
Und noch ein bisschen was Klassisches zum Schluss. Höre ich auch gerne. Passt auch zum Thema Entspannung. Gabriel Fauré, Pavan.
Oh, sehr gut. Also ich habe tatsächlich früher sehr viel Mixtapes gemacht, bin dann auch in unterschiedliche Kategorien reingegangen. Es gab Kuschelrop, es gab Rop-Rap, es gab Rop-Hop und Mosch-Rop. Und von daher kann ich die Titel tatsächlich dann auch in die unterschiedlichen Playlists sehr gut integrieren. Ja, danke dir.
Gerne. Und die hast du für dich gemacht, diese Mixtapes, oder hast du die dann verliehen?
Sowohl als auch.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Also erstmal aus Leidenschaft für mich selbst gestartet und dann gab es dann eben auch Nachfrage irgendwann und dann habe ich die natürlich dann auch vervielfältigt.
Ja, ich habe so ein kleines Booklet gemacht da rein und dann konnte man dann ankreuzen, welche Sachen man gut befand. Also gab es so kleine Hitparade.
Ja. Also von daher, ja, gut. Jetzt, wie kommen wir wieder zum Immobilienthema zurück?
Ja, weiter Weg, ne?
Weiter Weg, aber wir schaffen das. Kai, stell dich doch mal bitte unseren Gästen vor, was sollten die Immokaiser-Podcast-Hörer über dich wissen?
Gerne, Robert. Ich habe meine Karriere beim Daimler gestartet, wie man damals in Stuttgart gesagt hat. Ich habe ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre gemacht an der VWA und bin dann direkt eingestiegen in den Vertrieb. Und da bin ich auch mein ganzes berufliches Leben geblieben. Erst bei den Automobilen, später bei den Immobilien. Bei Mercedes habe ich mich gemeinsam mit meiner Mannschaft um das sehr spannende Gebrauchfahrzeugthema gekümmert. Echtes Handelsding fand ich richtig gut. Wir haben viele kreative Ideen entwickelt. Damals schon ersten Online-Handel aufgesetzt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren. Allerdings ganz, ganz klein. Später kamen noch Autovermieter, Großkunden dazu. Erst nur das deutsche Geschäft, dann internationales Geschäft. Ich bin sehr gerne da gewesen und nach, ich glaube, knapp 20 Jahren war es dann doch mal Zeit für einen Wechsel. Ich hatte eigentlich vor, innerhalb der Branche zu wechseln. Aufgrund der erworbenen Expertise, Kundenkontakte, war das sehr naheliegend. Und wie es dann manchmal so ist, über eine Headhunterin, Katrin Schulte, heute eine Freundin von mir, bin ich dann in einem ganz anderen Bereich gelandet und heute sehr dankbar dafür. Das war dann Engel und Völkers. Christian Völkers war damals auf der Suche nach einem Manager, der aus dem Vertrieb kommt, von einer Premium-Marke und Konzernerfahrung hat. Weil Engel und Völkers damals noch viel, viel kleiner war und das Führungsteam, was sicherlich auch gut ist, sehr stark aus operativen Leuten aus dem Immobilienvertrieb bestand. Und er wollte da einfach eine zusätzliche Dimension reinbringen, hat mir damals, so hat er das genannt, die Kronjuwelen des Unternehmens anvertraut. Ich glaube, das gilt heute immer noch so ein Stück weit. Es war das deutsche Wohnimmobiliengeschäft. Das ist sehr, sehr gut gelaufen. Und nach 2 Jahren hat er mich eingeladen, in den Vorstand zu kommen. Ich habe dann zusätzliche Aufgaben übernommen. Die Gewerbeimmobilien sind dazugekommen, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Österreich, die Schweiz und dann verschiedene Auslandsmärkte. Und das habe ich 15 Jahre gemacht, erheblich länger, als ich eigentlich da bleiben wollte. Tolles, familiengeführtes Unternehmen zu der Zeit mit einem großartigen Spirit, einer sehr starken Marke, die über die Jahre natürlich noch bekannter geworden ist. Wir waren immer sehr vertriebsorientiert mit sehr viel Wertschätzung für unsere Franchise-Partnerinnen und Partner, die Maklerinnen und Makler, die da draußen unterwegs waren. Und in aller Bescheidenheit gemeinsam auch sehr erfolgreich.
Also ich glaube, der letzte veröffentlichte Jahresabschluss ist der von 2023. Da stehen, glaube ich, 1,1 Milliarden Euro Umsatz, wenn ich das richtig gesehen habe. 18.000 Makler, Maklerinnen und Makler. Also
das sind beeindruckende Zahlen.
Sehr beeindruckende Zahlen. Deutschlands größter Makler. Ja. Und von daher sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Du hast ja gerade auch angesprochen, dass du von Daimler dann rüber gewechselt bist. Wie ist so der Switch zwischen Mobilen und Immobilien?
Also der war gar nicht so groß. In dem Moment, in dem ich zugesagt habe, habe ich mich erschrocken und habe gedacht, Mensch, was habe ich jetzt gemacht? Ich gebe mein ganzes Know-how, meine ganzen einschlägigen Kontakte weg und bin jetzt in einer anderen Branche. Und ich habe dann festgestellt, eigentlich im Nachhinein wenig überraschend, so viel anders ist das nicht, wenn du von einer Managementposition in eine andere gehst und Vertrieb das Thema ist. Also bei Mercedes habe ich im Jahr mehrere 10.000 Autos verkauft. Das ist bei Autovermieter- und Großkundengeschäften so. Aber ich habe nie einen Ölwechsel gemacht. Ja, und bei Engel und Völkers habe ich ein sehr großes Unternehmen führen dürfen. Aber ich habe nie eine eigene Immobilie vermarktet. Also ich möchte sagen, fachliche Expertise schadet jetzt nicht, aber ist, um einen Managerjob gut zu machen, nicht unbedingt relevant. Es geht beim Vertrieb von Automobilen oder Immobilien oder anderen großen wertvollen Gegenständen doch immer um sehr ähnliche Dinge. Es geht um die erfolgreiche Steuerung eines Vertriebsnetzes, Es geht darum, die Produkte richtig zu positionieren. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Die offensichtlichste, früher hatte ich mit Autoscout zu tun, später dann mit ImmoScout.
Heute zwei unterschiedliche Unternehmen. Ne?
Heute zwei unterschiedliche Unternehmen, genau.
Damals war es ja auch eine Gruppe.
Ne? Ja.
Wann bist du raus bei Engel und Völkert?
Ende 22 habe ich mich verabschiedet.
Okay, also du warst sozusagen während dieses Immobilien-Superzykluses, den hast du komplett mit.
Der lag an mir, ja.
Der lag an mir, den hast du mitgestaltet.
Ja, das war natürlich schöner Rückenwind, gar keine Frage. Das hat vieles leichter gemacht. Aber trotzdem, wir sind bei Engel und Völkert immer stärker gewachsen als der Markt. Und das zeigt eben, wie gut das Konzept ist und war und wie viele tolle Leute da am Start sind.
Du hast ja gerade den Rückenwind des Marktes angesprochen, der dir auch ordentlich Schub gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz hast du ja in 15 Jahren sicherlich auch einige Herausforderungen meistern müssen. Kannst du uns da einen Einblick geben, was so deine größten Challenges waren?
Ja, das ist relativ einfach. Man hat natürlich in 15 Jahren unterschiedlichste Herausforderungen, aber eine sticht hervor. Und das ist die Diskussion um die Einführung des Bestellerprinzips für den Immobilienkauf oder Verkauf gewesen vor ein paar Jahren. Das Bestellerprinzip gab es ja schon in der Vermietung, ein paar Jahre länger. Und damals hatten die Maklerverbände sehr stark dagegen Front gemacht. Am Ende ist es dann doch so gekommen. Also es gab schon gewisse Erfahrungswerte, was passiert, wenn die Politik so ein Thema auf die Tagesordnung bringt und wie das dann am Ende ausgehen kann. Beim Verkauf haben wir uns in der Branche alle ziemliche Sorgen gemacht. Die Quotagen in Deutschland, das muss man einräumen, sind im internationalen Vergleich ziemlich hoch, irgendwo zwischen 5% und 6%. Und die Idee der Politik, Bestellerprinzip, war, dass nur der Verkäufer zahlt. Und uns ist damals klar gewesen, von den Verkäufern allein werden wir diesen Umfang an Quotage nicht verdienen können. Und es wird sich auch nicht lohnen, Erfahrungen aus dem vorangegangenen Bestellerprinzip, hier irgendwie eine Blockade zu versuchen. Und ich habe damals die großen Maklerhäuser in Deutschland zusammengeholt. Wir kannten uns gar nicht alle. Also einige aus dem Franchise-Verband, aber die Bankenmakler zum Beispiel, da gab es keine Kontakte. Und treibend für diese Zusammenarbeit waren darüber hinaus noch der Tim von Kampenhausen, damals von Poll, und Ludwig Wiesbauer von Planet Home. Wir haben gesagt, wir sollten uns hier alle an einen Tisch setzen und mal darüber nachdenken, ob die Gründe, weshalb die Politik dieses Thema auf die Tagesordnung bringt, nicht vielleicht berechtigt sind und wir nun mit der Lösung oder dem Lösungsvorschlag nicht einverstanden waren. Und tatsächlich haben wir gesagt, das ist nicht fair, wie das beim Verkauf abläuft. In manchen Bundesländern musste der Käufer alles zahlen, die Vermarktung war für den Verkäufer kostenfrei. Und in anderen Bundesländern, wie beispielsweise hier in NRW, da gab es marktüblich eine Quotageteilung als Vorschlag. Aber der Nachfrageüberhang war gewaltig und deshalb ist es in der Praxis dann auch eher so gewesen, dass die Käufer den Großteil der Quotage bezahlt haben. Und wir haben damals gesagt, wir erbringen, anders als bei der Vermietung, Dienstleistungen für beide Seiten. Also für den Verkäufer suchen wir den passenden Käufer, helfen bei den Unterlagen, bei den Vertragsverhandlungen, basteln schickes Exposé. Aber für den Käufer tun wir auch sehr viel. Wir begleiten ihn bei der größten Investitionsentscheidung in seinem Leben. Da gibt es unendlich viele Fragen, weil das für viele Menschen ein einmaliges Ereignis ist. Ja, kann ich diese Wand durchbrechen? Was ist eigentlich eine Erbpacht oder ein Wegerecht? Darf ich hier noch einen Carport dran bauen? Also Käufer haben sehr viel Fragen, haben sehr viel Beratungsbedarf. Und wir fanden es fair, dass Käufer und Verkäufer sich die Quotage hälftig teilen. Dass wir aber wirklich 50-50 vorschreiben. Damit sichergestellt ist, dass je nach Marktsituation, mal Käufer, mal Verkäufermarkt, der Stärkere die Quotage für den anderen mitverhandelt. Und das fand die Politik auch plausibel und gut und das ist am Ende dann auch Gesetz geworden. Und die Diskussion ist damit bis zum heutigen Tage völlig erledigt. Also am Markt, ich nehme ausschließlich wahr, dass Leute das als fair empfinden und die Höhe, die auf die jeweilige Seite entfällt, auch als akzeptabel für die erbrachte Dienstleistung. Und man darf ja nicht vergessen, niemand muss mit Makler kaufen oder verkaufen. Ich würde es allerdings empfehlen. Es ist die 3% wert, die man als Käufer oder als Verkäufer bezahlt.
Und am Ende des Tages muss man auch sagen, war ja wahrscheinlich auch Teil des Gesetzesvorstoß, auch die Maklerquotage etwas runterzubringen.
Das hat nicht funktioniert.
Aus Maklersicht hat es nicht funktioniert. Ne? Und Das war jetzt nicht zum Schaden der Makler.
Absolut richtig. Also das hat sich stabilisiert. Oder bei Engel & Völkers haben wir sogar eine leichte Verbesserung noch erzielen können. Die Courtage ist schon runtergegangen, nicht in Summe, aber für die Käufer. Und ich glaube, das ist das Ziel der Courtage-Teilung gewesen. Also wenn ich jetzt mal in meine Heimatstadt Hamburg schaue oder nach Berlin, da wurden dann 7,14% inklusive Umsatzsteuer vom Käufer entrichtet. Und darf man ja nicht vergessen, da gibt es auch noch eine Grunderwerbsteuer, die der Staat auch fleißig erhöht hat. Die Notare wollen verdienen, das Grundbuchamt. Also die Belastung mit Nebenkosten, die war schon sehr, sehr hoch und die ist für den Käufer jetzt fühlbar nach unten gegangen, was ich auch sehr richtig finde.
Also vielen Dank ja für den Einblick hier in die Branche. Wenn ich jetzt mal so intern E&V schaue, du als Führungskraft, was sind da, was ist dir wichtig in der Führung eines Unternehmens und wie bringst du das dann auch in die Umsetzung?
Das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen nach Führungskräfte-Esoterik. Ich würde mal behaupten, das, was ich jetzt sage, das sagen alle, aber bei vielen stimmt's nicht. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass man die richtigen Leute auf die richtigen Positionen setzen muss. Man muss sie für die gemeinsamen Ziele gewinnen und sie auch mit ihnen gemeinsam erarbeiten. Also die Leute müssen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und man muss sie dann dabei unterstützen, diese Arbeit zu tun. Und wenn man sieht, die können das, dann muss man ihnen auch freie Hand und Vertrauen schenken. Das habe ich immer sehr, sehr stark gemacht, sowohl bei Mercedes als auch bei Engel & Völkers. Das hat super gut funktioniert. Du hast dann eine motivierte Mannschaft, die auch fleißig ist, wenn du selber nicht da bist und auf die du dich einfach verlassen kannst. Und ich habe heute immer noch mit vielen Führungskräften aus der damaligen Zeit Kontakt. Manche sind sogar Freunde geworden, was jetzt nicht unbedingt sein muss. Aber es zeigt, wie gut wir uns zusammen gerauft haben, wie gut wir uns verstanden haben und wie erfolgreich wir auch gemeinsam waren.
Trotz allem guten Verstehens hast du ja dann irgendwann auch die Entscheidung gefällt, Engel & Völkers zu verlassen. Was waren so die Beweggründe?
Ach, ich war, Robert, am Ende viel länger da, als ich das ursprünglich vorhatte. Ich hatte mal so mit 4-5 Jahren geplant. Und es ist dann so gut gelaufen, es hat so viel Spaß gemacht, dass am Ende 15 Jahre daraus geworden sind. Wir hatten sehr gutes Vorstandsteam, tollen Spirit, starke Vertriebsorientierung, sehr viel Wertschätzung für unsere Mannschaft da draußen, haben mit viel Freude das Ganze nach vorne gebracht. Und dann hat sich Christian Völkers entschieden, das Unternehmen oder die Mehrheit zu verkaufen. Und mir war klar, unabhängig davon, wer jetzt Käufer wird, es wird sich dann vieles ändern. Und das ist auch legitim, wenn jemand hunderte Millionen für ein Unternehmen ausgibt, dass der dann eigene Akzente setzen will, vielleicht auch eigene Führungskräfte einstellen möchte. Das liegt in der Natur der Sache. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte das gar nicht abwarten. Ich bin hier so glücklich gewesen. Ich fand das alles so richtig, wie wir es gemacht haben. Ich möchte nicht irgendwann verbittert hier am Schreibtisch sitzen und einer von denen sein, die sagen, ja, früher war alles besser. 15 Jahre ist ohnehin eine lange Zeit. Das war eine Zensur. Und insofern habe ich für mich entschieden und das dann auch relativ kurzfristig verkündet, dass ich mich gerne verabschieden möchte. Und wir sind auch sehr im Guten auseinandergegangen, ohne jeglichen Krawall. Und ich denke, ohne Bitterkeit an 15 sehr, sehr schöne Jahre zurück, hat Spaß gemacht. Aber ich bin auch sehr glücklich mit meiner jetzigen Situation. Ich habe immer davon geträumt, mal selbstständig zu sein, selber entscheiden zu können, was ich tue und was ich nicht tue. Das mache ich jetzt seit gut 2 Jahren. Du hast vorhin schon die verschiedenen Aufgaben angesprochen. Meine Boardtätigkeit bei Planet Home macht mir sehr viel Freude. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender bei Doctari, berate verschiedene Maklerunternehmen und habe nebenbei an meinem eigentlichen Traum gebastelt, selber ein Makler-Franchise an den Start zu bringen. PA, Graf von Faber-Castell Immobilien, wie die Marke ganz vollständig heißt, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner und Freund Patrick Faber-Castell und unserer gemeinsamen Freundin Diana Taubert haben wir an dem Konzept gestrickt. Und gehen jetzt in den nächsten Tagen an den Start.
Da sprechen wir gleich noch zu. Ja, aber vorher würde ich gerne noch einen Schlenker über den Franchise-Verband machen. Ja,
gerne.
Dessen Präsident du ja lange Zeit warst. Mittlerweile bist du Ehrenpräsident. Und jetzt von außen betrachtet, was sind so die Aufgaben des des Franchise-Verbandes und wo hast du jetzt in deiner aktiven Zeit dort eben auch, vielleicht kannst du uns ein, zwei Flöcke nennen, die du dann
gerne
dort auch eingerammt hast. Ja.
Also es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, aber ich will das knapp halten. Die wesentliche Aufgabe besteht darin, Wissenstransfer herzustellen zwischen den unterschiedlichen Systemen und Ausbildungsleistungen zu erbringen. Netzwerk ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sind so die drei wesentlichen Themen, die ich ansprechen möchte. Wir haben unterschiedlichste Branchen, die dort organisiert sind. Die Dienstleistungen, zu denen auch das Maklergeschäft gehört, über das wir heute im Schwerpunkt sprechen. Handel natürlich, also wenn du hier durch die Einkaufsstraßen läufst, jeder zweite Laden, man weiß das gar nicht so, ist Franchise. Im Gastrobereich ist Franchising sehr weit verbreitet. Was habe ich vergessen? Also Fitness natürlich, ne? Fitness, ja. Klar, also das sind sehr, sehr viele Bereiche und die unterschiedlichen Unternehmen, auch wenn sie Konkurrenten sind, haben großes Interesse daran, sich auszutauschen, haben auch gemeinsame Brancheninteressen, so wie ich das eben zum Thema Bestellerprinzip geschildert habe. Also das Netzwerk herzustellen, den Austausch zu moderieren, das ist ganz, ganz wichtig und das macht viel Freude. Verband klingt ja immer so ein bisschen verschnarcht, war es früher auch. Und ich bin da so ein bisschen durch Zufall reingeraten. Der Horst Becker, Gründer von Isotec, hat auch was mit Immobilien zu tun, die kümmern sich um feuchte Wände. Der hat mich vor vielen, vielen Jahren angesprochen und hat gesagt, Mensch Kai, hättest du nicht Lust, hier bei uns im Verband für den Vorstand zu kandidieren? Und ich habe gesagt, ach Mensch Horst, du Verband und so. Und er hat gesagt, doch, weißt du, wenn du möchtest, dass das anders wird, dann musst du mitmachen, kannst du nicht nur nörgeln. Und ich habe dann kandidiert, bin auch gewählt worden und habe gesehen, da gibt's viel zu tun. Und ja, Verband kann ganz anders sein. Das kann Spaß machen, das kann dynamisch sein. Im Franchising gibt es ständig viele coole neue Geschäftsideen und Konzepte. Das zu fördern, den Verband moderner, schlagkräftiger zu machen, das war ein ganz zentrales Ziel, was ich gemeinsam mit dem tollen Geschäftsstellenteam und den unterschiedlichen Vorstandskollegen, die mir die Verbandsmitglieder an die Seite gestellt haben, dann über die Jahre auch erreicht habe. Also der Verband steht heute wirtschaftlich sehr gesund da. Wir haben einen sehr hohen Organisationsgrad. Also alle namhaften Franchise-Unternehmen der unterschiedlichen Branchen sind bei uns Mitglied und sind gerne Mitglied, bringen sich ein in die unterschiedlichen Ausschüsse. Das ist schon eine tolle Sache. Und ja, ich habe das 9 Jahre gemacht als Präsident. Ist Zeit, dass auch mal ein anderer in Ecken kehrt, in denen ich vielleicht nicht gekehrt habe. Das macht jetzt der Henrik Marcinke. Und ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Mitglieder mich zum Ehrenpräsidenten ernannt haben. Klingt ein bisschen nach Rollator, ja? Ist es aber gar nicht.
Bezeugen, dass du hier ohne Rollator gerade reingekommen,
ja. Und es ist eine große Ehre, den Verband gibt es jetzt auch fast 50 Jahre. Es gibt 2 Ehrenpräsidenten. Der eine ist Professor Maus, Gründer von OBI und Gründer des Deutschen Franchise-Verbands. Und der andere bin ich. Also, schöne Sache. Ich bin stolz darauf.
Zu Recht. Zu Recht. Wenn wir jetzt auf die Immobilienwirtschaft schauen, was dort im Franchise so insgesamt los ist, welche Rolle haben die deutschen Immobilienvermittlungsfranchises insgesamt im Immobilienmarkt?
Also damals zu Zeiten des Bestellerprinzips haben wir uns ja mal zusammengesetzt und wir haben dann auch mal gezählt, wie viel Marktanteil haben wir eigentlich gemeinsam. Die Bankenmakler waren noch mit dabei. Die haben nun auch große Anteile haben, Sparkassenimmobilien, Marktführer in Deutschland natürlich. Also als du vorhin gesagt hast, Engel und Völkers Marktführer war auch richtig, aber bankenunabhängig, ja, ist Engel und Völkers mit, hat die Nase vorne. Insgesamt sind die Sparkassenimmobilien die größten. Und wir sind trotzdem alle zusammen nur so auf 15-16% gekommen. Daran sieht man, wie stark der Markt fragmentiert ist. Es gibt also unendlich viele, manche sprechen ja von 30.000 Maklern, viele kleine Familienmakler, so Enders Immobilien, Kaiser Immobilien, sowas. 2-3 Leute. Aber die Bankenmakler und die Franchise-Makler wachsen stark, gewinnen Marktanteile. Also diese starken Marken, die etablierten Konzepte, die setzen sich immer mehr durch. Ist für die kleineren Makler immer schwieriger zu erklären, wo ihr Mehrwert liegt, was sie besser können als andere. Und ich denke, dass dieser Konzentrationsprozess sich über die Jahre weiter fortsetzen wird.
was glaubst du, treibt diesen Prozess? Ist das die Suche nach der starken Marke, nach dem Anker, das Vertrauen, was diese Marken dann auch ausstrahlen und die Kompetenz, die sie ausstrahlen? Oder hat das was mit Komplexität des Geschäfts zu tun, wo ich als Franchise-Organisation sicherlich auch die Manpower habe, das professionell abzuwickeln?
Beide Punkte sind richtig, aber ich würde sagen, der erste ist entscheidend. Weißt du, der Verkauf einer Immobilie, der kommt ja im Leben der meisten Menschen nur einmal vor. Oder ich korrigiere mich. Deutschland ist ein Mieterland, unfreiwillig würde ich mal sagen. Die meisten Leute haben gar keine Immobilie, sondern wohnen zur Miete. Und die 45-47%, die eine Immobilie haben, verkaufen sie vielleicht irgendwann mal. Und stehen dann vor der Frage, wem vertraue ich den wertvollsten Vermögensgegenstand an, den ich besitze? Und da verfügen sie in der Regel jetzt über keine einschlägigen Erfahrungen. Ja, davon lebt ja eine ganze Branche der Lead-Generatoren. Die sagen, wir finden den perfekten Makler für dich. Ja, was nicht immer stimmt. Es ist in der Regel, wir finden den Makler für dich, der uns Geld bezahlt. Das ist ja eher das Geschäftsmodell. Aber man sieht daran, die Leute suchen Orientierung. Und Orientierung finden sie in einer starken Marke, in einem guten Marketingauftritt, in einem schicken Shop-Konzept. Das heißt nicht automatisch, dass die Makler, die da drin sitzen, dann auch die allerbesten sind am Markt. Aber man kann schon mal davon ausgehen, dass jemand, der Sorgfalt und Professionalität hat und über diese Instrumente ausstrahlt, dass der sich vielleicht auch besonders gut um meine Immobilie kümmern kann. Also Marke, Markenauftritt ist extrem wichtig. Und da haben die großen Systeme natürlich die Nase vorne gegenüber Kaiser Immobilien. Mhm. Ja, wobei Kaiser Immobilien auch gut funktionieren kann, wenn du in deinem Tennisclub gut verdrahtet bist und viel weiter Empfehlungsgeschäft hast. Das kann funktionieren, aber es ist schwer skalierbar. Überregionale Bekanntheit kannst du auch nicht sicherstellen. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, die Komplexität für Maklerunternehmen wird mit den ganzen regulatorischen Vorgaben, die es da gibt, mit Widerruf und AGB und so weiter, immer komplizierter. Also ich sehe die Franchise-Systeme und die Bankenmakler auch in den kommenden Jahren stark auf dem Vormarsch. Die werden Marktanteile gewinnen.
Mhm. Ja, es ist auch interessant, dass du das eben nochmal angesprochen hast mit den mit der Sparkassenorganisation, die, sagen wir, in Summe Marktführer ist. Das ist natürlich richtig. Andererseits gibt es natürlich jetzt agieren die nicht unter einheitlicher Führung. Ne? Also
ja, das stimmt. Die sind regional organisiert.
Deswegen geraten diese immer so ein bisschen aus dem Blickfeld. Aber wenn man natürlich die Summe der Transaktionen dann noch bündelt, dann sind sie definitiv der größte Makler.
Ja, ist auch naheliegend. Die haben ja ein sehr schönes Geschäftsmodell. Dadurch, dass sie Darlehensgeber sind, haben sie den Kontakt zum Kunden, der dann irgendwann mal verkaufen will oder verkaufen muss. Und wenn der Darlehensvertrag noch läuft, ja, dann gibt es Gesprächsbedarf. Und das ist natürlich ein sehr geschicktes Einfallstor, um dann zu sagen, Mensch, wir würden die Immobilie gerne für Sie vermarkten. Das ist die Stärke der Bankenmakler. Das ist auch die Stärke von Planet Home, die es ja als einziges System geschafft haben, eben über die eigene Bankkundschaft hinaus diese Dienstleistungen für andere Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister zu erbringen. Eine sehr schöne Quelle, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Franchise-Maklern, die natürlich alle ein unterschiedliches Marketing haben, aber am Ende dann doch ganz ähnlich vorgehen. Schicker Laden, in der Einkaufsstraße, Postkarten verteilen mit Gutscheinen, sich gegen die anderen Makler durchsetzen, das ist schon sehr, sehr mühsam im Vergleich zu dem, was die Bankenmakler machen.
Absolut, ja. Also das ist definitiv das Pfund, dass sie da an der Kundenschnittstelle sitzen. Und wenn man das weiß, systematisch auszuspielen, dann kann man damit auch sehr viel Immobilien vermitteln und auch ein ordentliches Wachstum produzieren. Gar keine Frage. Du hast ja gerade angesprochen, Wachstumspotenzial siehst du tendenziell dann auch bei den Franchise-Maklern, dass die eben auch sich weiter Marktanteile sichern.
Ja, vor allen Dingen, weil jetzt noch Graf von Faber-Castell Immobilien dazukommt. Ne?
Absolut, absolut. Damit sprechen wir jetzt gerade auch über deine Vision jetzt für ein Franchise-System der Zukunft. Wie sieht das eigentlich aus?
Also es gibt von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, einen Spruch, der mich fasziniert. Der sagt, we innovate by starting with the customer and working backwards. Also er sagt, ich setze mich auf den Stuhl der Kunden und überlege, was der Kunde will. Und von da aus laufe ich dann rückwärts und baue mein Produkt passend. Und ich habe natürlich über die vielen Jahre Erfahrung bei Engel & Völkers, aber auch beim Deutschen Franchise-Verband, einen guten Einblick in die verschiedenen Franchise-Systeme. Ich kenne die Stärken, ich kenne die Schwächen. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich Franchise-Nehmer wäre, ich habe also den Jeff Bezos-Ansatz gewählt, wie müsste das Franchise-System sein, das mir gefällt? Und da war für mich klar, ich brauche eine wohlklingende Marke, die Glaubwürdigkeit und Seriosität ausstrahlt. Die habe ich gemeinsam mit Patrick und Diana bei PA Graf von Faber-Castell Immobilien gefunden. Ich möchte ein modernes Shop-Konzept, mit dem wir uns deutlich abheben von dem, was man üblicherweise so sieht. Wenn du heute durch die Straßen läufst, Robert, du siehst Maklerläden, die sehen ja in der Tendenz ähnlich aus. Ja, unterschiedliche Farben, okay. Aber du guckst da rein, da sind ein Haufen Schreibtische. Und das kommt noch aus dieser Zeit, als Makelei nicht so besonders mobil gewesen ist. Du musstest da an deinem PC hocken und Exposé basteln. Heute ist das ja ein sehr mobiler Job und die Maklertätigkeit als solche ist ohnehin immer mit sehr viel Lauferei und Fahrerei verbunden gewesen. Du bist bei Einwertung, du bist bei Besichtigung, du bist idealerweise beim Notar. Das heißt, die Leute sind unterwegs und in so einem Shop ist auch schwierig, in Ruhe zu telefonieren, wenn da noch 6 andere Kollegen sind. Also was man häufig sieht, ist ein Laden mit einem Haufen Schreibtische. Und ich finde das jetzt nicht so besonders ansprechend für Kunden. Bei Graf von Faber-Castell Immobilien stellen wir die Begegnung mit dem Kunden in den Mittelpunkt. Also wir haben keinen Empfangstresen, wir haben da auch keine Schreibtische, sondern wir haben eine sehr behagliche Coffeebar-Atmosphäre mit einem Hochtisch, an dem man zusammen Espresso trinken kann, sich Grundrisse anschaut oder ein paar Fragen bespricht und natürlich dann einen streng abgeschirmten Bereich, in dem man sich auch mal mehrere Stunden aufhalten kann, um eine Objektpräsentation zu besprechen, eine Marketingstrategie, um Kaufpreise zu verhandeln. Und der schöne Nebeneffekt dieser Ausrichtung auf den Kunden und dieses Weggehen von der Büroatmosphäre ist, dass du bei uns auch mit einer kleineren Fläche auskommst. Also du hast niedrigere Mietkosten, du hast weniger Ausbaukosten, weil der ganze Teil Büroausstattung fehlt. Oder sagen wir mal, im Fall der Fälle im nicht sichtbaren Bereich stattfindet. Das ist eine weitere Unterscheidung. Dann arbeiten wir anders als viele Maklersysteme, nicht mit fixen Lizenzgebieten. Also es gibt bei uns einen gewissen Schutz, der besteht darin, dass du zum Beispiel eine Postleitzahl hier in Köln kaufst und ich garantiere dir, dass dort kein zweiter Graf von Faber-Castell Immobilien-Shop eröffnet. Das würde die Kunden irritieren und das würde auch für euch beide wenig Spaß machen. Aber ich schränke dich nicht ein, wo du makelst. Ich schränke dich auch nicht ein bei den Objektkategorien. Du kannst also auch den Schreibwarenladen gegenüber machen. Dafür muss man keine extra Lizenz kaufen. Ich möchte also, und das ist nicht nur an dieser Stelle so, in unserem System viele unternehmerische Freiheit haben. Franchising ist ja immer in gewissem Sinne ein Korsett. Das ist auch wichtig für den einheitlichen Auftritt. Aber ich möchte nur so viel Regelungen haben, wie unbedingt nötig. Also alles, was für den einheitlichen Auftritt relevant ist, das ist sehr streng vorgegeben. Das ist Franchise-Nehmern auch wichtig. Aber alles, was die individuelle Arbeitsweise angeht, da sollen meine Partnerinnen und Partner sehr viel Handlungsspielraum haben. Und den haben wir hier im System verankert. Und das sind eine Reihe von Beispielen, die ich anführen möchte. Also wir haben uns bemüht, bei Graf von Faber-Castell Immobilien keine Kopie zu sein bestehender Systeme. Davon gibt's genug. Wir wollen eine Alternative sein. Also bei uns ist vieles anders, ganz bewusst.
Mit einer starken Marke, also deswegen ja wahrscheinlich auch von vornherein auf so eine starke Brand zu setzen wie Faber-Castell. Diese Marke kommt aber ja jetzt nicht aus der, oder ist jetzt nicht bekannt dafür, mit Immobilien in Zusammenhang zu stehen. Ich persönlich verbinde es noch mit Zeichnen und also auch hochwertigem Zeichnen und Malen. Kannst du uns nochmal abholen, was so deine Gedanken dazu waren, mit dieser Marke in den Markt einzutreten?
Ja, gerne. Also klar, Graf von Faber-Castell Immobilien, Graf von Faber-Castell oder Faber-Castell kennt man aus dem Bereich hochwertige Schreibgeräte. Und hochwertige Schreibgeräte und Immobilien könnten gar nicht weiter voneinander entfernt sein. Also wir versuchen nicht aus der Schreibgerätekompetenz, irgendwas fürs Immobiliengeschäft abzuleiten. Die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, ist, dass unterschiedliche Personen dieser großen Familie in die beiden Unternehmen involviert sind und den gleichen hübschen Namen tragen. Patrick ist seit vielen Jahren im Berliner Immobilienmarkt aktiv und war auf der Suche nach einer Möglichkeit, sein Modell zu skalieren und auch zu erweitern. Und ja, wir sind zusammengekommen über unsere gemeinsame Freundin Diana, haben festgestellt, das passt gut und der Name ist schön, es ist richtig, man hat die Assoziation mit den Schreibgeräten, aber ich finde, er funktioniert sehr gut mit Immobilien. Also wenn wir andere bekannte Marken mal heranziehen, Coca-Cola-Immobilien oder BMW-Immobilien, das hätte jetzt nicht funktioniert. Graf und Faber-Castell-Immobilien, das geht sehr gut. Mhm.
Also auch dieses Castell ist ja vielleicht sogar...
Genau, haben wir sogar mal einen Gebäudetyp bei uns im Namen.
Im Namen, genau. Und jetzt kannst du uns nochmal abholen. Du hast eben gesagt, du wolltest auch immer auch als Gründer aktiv sein. Du hast aber jetzt auch eine lange Verbands- und Konzernhistorie. Jetzt gute Konzernlenker ist auch ein guter Gründer. Was meinst du, ist in dir, dass du sagst, hier, ich bin auch der Gründertyp, der hier von Scratch so ein Business hochziehen kann?
Also ich wusste ziemlich genau, worauf ich mich da einlasse. Denn ich kenne Franchising und ich kenne Immobilienmakelei wirklich sehr gut über die vielen Jahre. Und ich wusste, was ich brauche, um ein Franchise-System aufzubauen. Und heute ist man in der sehr komfortablen Situation, das war vor 10, 20 Jahren noch völlig anders, dass es viele coole PropTechs am Markt gibt. Also man muss nicht alles selber bauen und entwickeln. Und ich bin ohnehin zutiefst davon überzeugt, dass ein Maklerunternehmen seine Kernkompetenzen hat, die aber nicht unbedingt in der Programmierung von Maklersoftware liegen oder Lagekarten. Und ich habe mir sehr genau angeschaut, was es da an unterschiedlichen Anbietern gibt. Sehr eng begleitet vom Alex Timper von Area Butler, den ich sehr schätze. Und der ja auch schon mehrfach hier bei dir zu Gast gewesen ist.
Ja, schöne Grüße an der Stelle.
Ja, Alex, immer eine Freude. Und Alex hat mich da eingeführt, hat mich beraten und begleitet. Und wir haben gemeinsam ausgewählt, wen wir hier mit an Bord nehmen, um unseren Partnern die bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten. Und auch hier gilt wieder das Prinzip unternehmerische Freiheit. Also es gibt für die verschiedenen Bausteine im Maklerprozess jeweils ein Angebot, was die Grundrisse angeht, die Energieausweise, die Immobilienbewertung. Aber niemand ist gezwungen, auf diese Angebote einzugehen. Unserer Meinung nach sind das die besten und wir haben jeweils auch ein attraktives Angebot für unsere Partner verhandeln können, was dabei nicht im Vordergrund stand, sondern eher mit dazu kommt. Die einzige Vorgabe, die wir gemacht haben, wir haben uns bei der Maklersoftware für PropTech entschieden. Aus meiner Sicht in dem Fall, Alex teilt das nicht unbedingt, ist es die beste Maklersoftware, ist intuitiv, funktioniert gut und ich bin sehr begeistert über das Onboarding gewesen, was Kevin Held und sein Team mit mir gemacht haben. Das ist eine ganz tolle Software, die wir da einsetzen werden. Die ist vorgegeben. Ich halte es für wichtig, dass wir an der Stelle einheitlich arbeiten, aber alles andere ist frei wählbar von unseren Partnern. Und wie gesagt, man kann heute, und das ist der große Vorteil, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach, indem man sich dieser Dienstleister, dieser Partner bedient, ein fantastisches Angebot im Tech-Bereich machen. Und das ist natürlich neben der Marke, neben den persönlichen Faktoren, auf die wir bestimmt auch noch kommen, elementar für den Erfolg eines Franchise-Systems.
Mhm. Wie bist du vorgegangen jetzt, als du das Ganze hochgezogen hast? Also du bist ja mal, vor 2 Jahren hast du, glaube ich, gesagt, mal losgegangen mit der Idee und jetzt sitzen wir heute hier. Was ist in den 2 Jahren passiert?
Also ich war mir von Anfang an klar darüber, dass ich es nicht mit Enders Immobilien probieren will und dass ich auch keine Marketingagentur beauftragen möchte, die mir irgendeinen Kunstnamen entwickelt. Ich wollte eine Marke verwenden, die glaubwürdig ist, die gut klingt, die Seriosität und Professionalität ausstrahlt. Und ich habe mit verschiedenen Unternehmen, auch internationalen Playern, verhandelt und bin am Ende sehr glücklich, das mit Patrick und Diana an den Start zu bringen. Auch wenn der Name jetzt für Immobilien bislang noch keine besondere Bekanntheit genießt, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das sehr, sehr gut funktionieren wird. Das ist ein Prozess gewesen, der hat relativ lange gedauert. Also zu schauen, was gibt's da, mit den unterschiedlichen Firmen zu sprechen, zu verhandeln, Businesspläne zu machen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und solange das nicht abgeschlossen war, habe ich mit dem eigentlichen Konzept für das Franchise-System nicht begonnen. Denn das macht wenig Sinn, sich jetzt zu überlegen, welche Maklersoftware soll zum Einsatz kommen oder wie sieht das Shop-Design aus, wenn du gar nicht weißt, ob du überhaupt irgendwann mal starten kannst. Und dieser konzeptionelle, inhaltliche Teil, den habe ich im letzten halben Jahr geleistet mit tatkräftiger Unterstützung von unterschiedlichen Unternehmen, die mich da begleitet haben aus dem ShopTech-Bereich, aber eben auch mit viel eigener Erfahrung, eigener Kreativität. Und ja, da stehen wir jetzt gemeinsam unmittelbar vor dem Abschluss. Also in den nächsten Tagen wird es dann losgehen. Wir schalten unsere sehr gelungene Homepage live. Und dann bin ich gespannt, was sich tut.
Und in welchen Märkten werdet ihr dann starten?
Also wir fangen in Deutschland an. Und ich habe auch jetzt schon, ohne dass ich irgendwelche Vertriebsaktivitäten entfaltet hätte, schon eine Reihe von Kontakten, Leute, die mich angesprochen haben, gefragt haben, was machst du eigentlich? Und das interessant fanden. Ich kann noch nicht sagen, in welcher Stadt das dann sein wird. Aber das ist für mich auch gar nicht wichtig. Also das könnte Hamburg sein, es kann auch Berlin sein, es kann auch Köln sein. Warten wir es mal ab, wer da am schnellsten ist und wem das Konzept am besten gefällt. Und das ganze Thema ist natürlich nicht nur auf Deutschland beschränkt. Ich denke, dass wir relativ schnell auch in Österreich, in der Schweiz starten. Ich kann mir das auch in vielen internationalen europäischen Märkten sehr gut vorstellen, gerade in den Ferienregionen, wo dann eben auch viele deutsche Urlauber hast oder Leute aus Österreich oder aus der Schweiz. So gehen ja alle Franchise-Systeme vor, die den internationalen Sprung gemacht haben, und das wird auch unser Weg sein.
Und jetzt so kapitalmäßig, macht ihr das als Gründerteam jetzt sozusagen, bootstrappt ihr, also mit eigenen Mitteln, oder habt ihr noch Permira an Bord geholt?
Nein, also wir arbeiten tatsächlich mit eigenen Mitteln und sind auch froh darum, dass wir das so machen können. Ich möchte gar nichts gegen Investoren sagen. Ich bin ja selber jetzt bei Planet Home im Board. Es macht sehr viel Spaß. Und Cartesia, der Fonds, der mehrheitlich Eigentümer ist von Planet Home, sind sehr sympathische, professionelle Leute. Aber wenn man Investoren dabei hat und die dann einen Haufen Geld reingelegt haben, gibt es natürlich eine Erwartungshaltung für die Verzinsung, für das Wachstum des Unternehmens. Und ich möchte gar nicht unter solchen Zwängen stehen. Also unsere Idee ist, dass wir ausschließlich mit Leuten arbeiten, die aus der Immobilienbranche kommen, die einen belastbaren Track Record haben, die das Geschäft also beherrschen und mit denen es auch persönlich passt. Also so ein Franchise-Vertrag dauert 10 Jahre, wäre schon gut, wenn man sich da sympathisch ist. Und insofern geht es bei uns nicht um Geschwindigkeit, sondern um Qualität und Sympathie und Spaß. Das steht weit vorne.
Wie groß ist jetzt aktuell das Team?
Also das Team besteht aus uns dreien und dann gibt es noch eine Reihe von Selbstständigen plus verschiedene Firmen. Also das ist sehr gemischt und ich glaube auch, dass wir mittelfristig gar kein so großes Team brauchen werden, weil wir viele Themen ausgelagert haben an Firmen, deren Kernkompetenz das ist. Zum Beispiel an den Alex und sein Team Area Butler. Also wir beschäftigen uns nicht mit digitalen Lagekarten. Und wir sind auch nicht die Hotline, wenn die Maklersoftware mal hakt, was bei PropsTech natürlich niemals vorkommt. Aber dann könnte man dort anrufen und nicht bei uns. Also insofern ist nicht die Idee, dass wir uns einen großen Wasserkopf aufbauen, sondern wir holen Expertise von extern. Und es gibt eine Reihe von Aufgaben, die sind natürlich sozusagen hoheitlich, wenn man das mal so sagen kann. Dazu gehört die Expansion, dazu gehört die Betreuung der Franchise-Partner. Und das wird in dem Maße aufgebaut, wie wir dann in den kommenden Jahren wachsen.
Du hast ja eben auch gesagt, du bringst jetzt natürlich auch deine ganze Franchise-Expertise rein in dein neues Startup. Was machst du denn zum Beispiel auch bewusst anders als das, was du woanders gesehen hast? Du hast eben von den Shops gesprochen, das ist ja dafür sicherlich ein gutes Beispiel. Gibt es noch weitere, wo du sagst?
Ja, das zweite Thema, das ich angesprochen habe, ist das Thema Gebiet. Mhm. Also,
ja, stimmt.
Das ist auch eine freie Sache bei uns. Es sollte nicht das wichtigste Thema sein, aber ich erwähne es trotzdem, Thema Franchise-Gebühren. Wir haben ein degressives Modell. Also üblich ist eigentlich, dass du einen bestimmten Anteil deiner Cottage-Umsätze an den Franchise-Geber abtrittst. Und wir starten mit 10%, was im Premium-Bereich vergleichsweise niedrig ist. Und wir haben da eine Staffel eingebaut. Also wenn unsere Partner gewisse Umsatzschwellen überschreiten, dann geht die Franchise-Gebühr nach unten. Ich möchte damit Ansätze oder Anreize setzen, dass unsere Partner wachsen und die Investitionen auch tragen können. Also dass man gerne einen zweiten, einen dritten Shop macht, dass man die Maklerteams ausbaut. Und dann müssen wir nicht in gleichem Maße partizipieren, sondern dann soll dieser besondere Einsatz der Partnerin, der Partner sich dann auch in besonderem Maße lohnen. Und das ist auch ein Punkt, den, soweit ich weiß, wir exklusiv haben.
Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie akquiriert ihr jetzt auch natürlich die Partner vor Ort, die dann das Ganze dann auch zum Leben bringen in den jeweiligen Regionen? Wie ist da euer Ansatzpunkt?
Also das mag jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch sein, aber ich glaube, dass ich mit meiner Bekanntheit im Markt schon so ein bisschen Magnet sein kann in der ersten Phase. Das möchte ich auf alle Fälle auch ausprobieren. Also ich habe jetzt nicht den Gedanken, mir irgendwelche Expansionsfirmen ranzuholen, die dann Cold Calling beim Robert Kaiser machen und sagen, du, da gibt's was Neues und hättest nicht Lust, dir das mal anzuschauen. Wir gehen mit unserem Angebot an den Markt und dann schauen wir einfach mal, was passiert.
Ja, okay. Wir haben jetzt über Technologie gesprochen. Hast du uns schon einen Blick gegeben über das Thema Shop-Ausstattung, Preismodell, Regionenprinzip und gleichzeitig haben wir ja auch über die Marke gesprochen. Wie würdest du das Ganze sortieren von der Bedeutung her? Also was würdest du an 1 stellen? Was an 2, an 3, an 4? Wenn ich dir jetzt sage, bitte ranke mal das Thema Technologie, persönliches Netzwerk, Werte des Unternehmens und Markenbekanntheit oder Bedeutung oder Marke insgesamt. Wie würdest du es ranken?
Ich versuche mich mal bei dieser Frage ein bisschen durchzumogeln, Robert. Ich würde sagen, wenn du diese Dinge nicht in sehr guter Form hast, dann wirst du mit deinem Franchise-System keinen Erfolg haben. Also die sind alle sehr, sehr wichtig. Ganz nach oben setzen würde ich die persönliche Beziehung zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sein, aber das kann ich sogar ganz gut begründen, warum ich das so sehe. Wenn man Vollmitglied beim Deutschen Franchise-Verband ist, dann funktioniert das nur, wir sind eine Qualitätsgemeinschaft, wenn man bestimmte Qualitätsstandards erfüllt. Und die werden bei den verschiedenen Systemen, egal in welcher Branche, egal welches Unternehmen, spätestens alle 3 Jahre überprüft. Man muss sich also einem sogenannten Systemcheck unterziehen. Und Bestandteil dieses Systemchecks ist eine anonyme Befragung durch ein externes Institut deiner Franchise-Nehmer. Also das ist bei McDonald's ganz genauso wie bei Obi oder bei Engel und Völkers und irgendwann dann auch bei Graf von Faber-Castell Immobilien. Und die Partner werden da nach vielen, vielen unterschiedlichen Themen gefragt. Und es wird auch immer gefragt, was ist das Wichtigste für dich? Und als ich diese Ergebnisse zum ersten Mal gesehen habe, und die sind branchenunabhängig und auch firmenunabhängig sehr ähnlich, hat mich das kurz überrascht und habe ich mich sehr darüber gefreut. Die Antwort war immer, das Wichtigste ist die Beziehung zu meinem Franchise-Geber. Und ich denke, die Franchise-Nehmer haben damit schon unterstellt, ja, ich kann wirtschaftlich existieren, die ganze Sache funktioniert irgendwie, aber ich bin Teil dieser Gemeinschaft, weil mir das wichtig ist. Sonst könnte ich auch irgendwie allein mein Ding machen. Und insofern, und das schreibe ich hier auch ganz besonders groß, wird dieses Thema persönliche Beziehung ein Erfolgsfaktor sein. Und das war es in der Vergangenheit bei Engel und Völkers auch immer. Familiengeführtes Unternehmen, bekannte Gesichter, große Sympathie. Das ist im Vertrieb wichtig. Und das schreibe ich hier bei uns auch ganz groß. Technologie haben wir gerade schon drüber gesprochen. Denke ich auch, dass wir einen Vorsprung haben, einfach weil wir heute auf das Modernste zurückgreifen können, was jetzt gerade in den vergangenen Monaten und Jahren entstanden ist. Viele Wettbewerber sind natürlich in Anführungszeichen so ein bisschen gefangen. Weißt du, wenn du 1500 Makler hast und die arbeiten alle mit einem bestimmten Produkt, dann zu sagen, oh, wir wechseln jetzt die Pferde, wir nehmen was anderes, wir schulen neu, wir machen Datenmigration, das ist eine sehr, sehr große Hürde. Und da haben wir jetzt den Luxus zu sagen, wir nehmen heute das Schickste und Beste, was auf dem Tisch liegt. Sind damit eben auch sehr gut unterwegs. Marke haben wir schon drüber gesprochen und Werte auch. Also die vier Punkte hast du sehr schön aufgezeigt. Das muss funktionieren und ich denke, das kriegen wir bei uns sehr gut hin.
Aber persönlich, also finde ich tatsächlich jetzt überraschend, die persönliche Beziehung, da hast du mich jetzt kalt erwischt, aber es macht total Sinn, ne? Also so wie du es auch gerade jetzt hergeleitet hast, ist es sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und das ist ja dann auch sicherlich der Patex im Unternehmen, der auch dafür sorgt, dass man auch langfristig zusammenarbeiten kann.
Eindeutig, das Ziel ist ja immer, dass man mehrfach miteinander arbeitet, also nicht nur eine Lizenz über 10 Jahre und dann ist es vorbei. Im Idealfall spricht man schon 2-3 Jahre vor Auslauf der Lizenz darüber und da haben auch beide Seiten hoffentlich Lust darauf, zu verlängern. Und idealerweise innerhalb dieser 10 Jahre spricht man auch nochmal über eine Skalierung des Modells. Also willst du nicht noch einen weiteren Standort aufmachen, eine weitere Lizenz erwerben? Wollen wir nicht gemeinsam wachsen? Also das finde ich ein ganz wesentliches Ziel. Uns sind auch Leute willkommen, die sagen, hey, wir sind hier in unserem Örtchen gut verdrahtet. Wir wollen nicht 25 Läden haben und alles, was damit einhergeht. Das ist auch willkommen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man solche Wachstumsperspektiven eben auch anbietet. Und da haben wir den großen Luxus, dass wir mit aktuell 0 Franchise-Partnern natürlich noch ziemlich viel Auswahl anzubieten haben.
Jetzt zieht ihr ja wahrscheinlich mit Graf von Faber-Castell Immobilien vor allen Dingen auf das Premium- und Luxussegment. Mhm. Wie definiert ihr für euch Luxus?
Also Luxus ist ja kein feststehender Begriff. Jeder versteht darunter was anderes. Und in Deutschland ist es häufig auch nicht so besonders positiv behaftet, der Begriff Luxus. Ja, es klingt so nach etwas Überflüssigem. Du merkst, ich denke drüber nach. Also ich würde Luxus einfach mal definieren, damit man es auch ein bisschen greifbar machen kann, als die teuersten 10% der Immobilien im jeweiligen Markt. Und das kann in München ganz was anderes bedeuten als in Köln oder auf Sylt oder in Recklinghausen.
Also letztendlich eine flexible, ortsabhängige Ausrichtung.
Ganz genau. Und dazu muss man noch sagen, unsere Wettbewerber machen das auch so, die in dieses Segment zielen. Man positioniert sich dort, aber selbstverständlich werden auch wir bei Graf von Faber-Castell Immobilien jetzt nicht nur Villen und Reetdächer auf Sylt machen oder irgendwelche Schlösschen. Ich kenne das noch aus meinen Mercedes-Zeiten. Da gab es auch immer viel Werbung für den neuen SL oder die schicke S-Klasse und Verkauf vor der A-Klasse Jahreswagen. Also die anderen natürlich auch, aber eine Marke, die oben positioniert ist, tut sich leichter, auch im mittleren Segment glaubwürdig zu sein. Und dieses mittlere Segment braucht man einfach auch, um eine gewisse Umsatzgröße zu erreichen. Also man kann nicht von so ein paar Exoten leben, die man dann auch macht. Man braucht auch ein bisschen, ohne jetzt despektierlich zu sein, Brot und Butter.
Ja, nachvollziehbar. Ich überlege die ganze Zeit, ich habe ja jetzt auch schon mit einigen Franchise-Unternehmen gesprochen. Es gibt ja auch in den letzten Jahren, haben wir auch eben schon mal, als wir über den Franchise-Markt drüber gesprochen haben, schon mal thematisiert, dass es auch ein wachsendes Segment ist. Es entsteht ja schon ein bisschen der Eindruck, viele entdecken den deutschen Markt, kommen nach Deutschland aus dem Ausland. Die Platzhalter hier machen sich auch ein bisschen breiter. Trotzdem sagst du, da ist noch Platz für ein neues Startup. Warum bist du der Überzeugung, dass du hier deine Nische dann eben auch damit finden und ausbauen kannst. Mhm. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter dich reintentakeln kannst in den Markt.
Ja, also versuche ich mal mit zwei Antworten. Die eine, dafür springe ich in eine andere Branche. Im Deutschen Franchise-Verband, ich habe das vorhin erzählt, haben wir ja ganz unterschiedliche Geschäftsfelder. Und ich stell dir mal eine Frage, Robert. Was glaubst du, wie viele Pizzerien gibt's hier in Köln? Also ich weiß es nicht, schätze einfach mal.
500?
Ah, ich glaube, das ist sehr viel.
Ja.
Aber nehmen wir an 500. Also ich hätte jetzt eher gesagt so 100 bis 200. Ja. Egal, wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Wenn wir zwei sagen, wir wollen eine Pizzeria aufmachen und wir finden eine richtig tolle Immobilie in einer guten Lage. Wir haben eine super Innenarchitektin, die den Laden richtig schick macht. Wir haben ein tolles, sympathisches Team, einen coolen Pizzabäcker. Die Pizza schmeckt, die Drinks auch, die Preise sind okay. Hey, das wird laufen. Trotz der 500, die es schon gibt. Und so sehe ich das hier auch für dieses Geschäftsmodell. Es ist immer Platz für einen weiteren Player, der seine Sache besonders gut macht. Und das nehme ich für uns einfach mal in Anspruch, dass wir das hinbekommen.
Okay, das ist Antwort Nummer eins.
Das ist die eine Antwort, genau.
Ja, und dann bin ich gespannt auf die zweite Antwort.
Jetzt kommt
die Salami auf die Pizza.
Das ist jetzt der Teil des Segments, den du angesprochen hast. Das ist natürlich völlig richtig, dass es im Premium-Bereich schon sehr etablierte, erfolgreiche Player gibt. Und die arbeiten erfreulicherweise mit dem Thema exklusiver Lizenzgebiete. Und wenn man da vor 20, 30 Jahren angefangen hat, dann ist man jetzt weitestgehend ausverkauft. Also ich habe natürlich nicht den allertiefsten Einblick darüber, welche Lizenzen bei den geschätzten Wettbewerbskollegen noch zu haben sind. Aber ich würde jetzt einfach mal die steile These wagen, wenn du jetzt bei einer der Premium-Marken anrufst und sagst, du möchtest hier in Köln eine Lizenz haben, dann werden die dich abblitzen lassen. Die haben dann vielleicht noch irgendwas in Niederbayern oder irgendwo in Niedersachsen. Das ist für dich aber nicht interessant, weil du da nicht wohnst und auch keinen kennst. Und insofern gehe ich davon aus, dass in sehr vielen Großstädten, Schwarmstädten, Ferienregionen wir mit Graf von Faber-Castell Immobilien möglicherweise sogar das einzige Angebot sind für jemanden, der sagt, ich möchte mich gerne mit einem Franchise-Konzept im Premium-Bereich selbstständig machen.
Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht hinderlich, dass bei Engel und Völkers ja jetzt mit Permira jemand eingestiegen ist und sich vielleicht auch das ein oder andere ändert, gerade bei Engel und Völkers. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei von Paul Immobilien ist es ja, kann man zumindest in der Presse lesen, gerade gibt es auch einen Verkaufsprozess. Ist das vielleicht Teil der Spekulation, dass du auch dort Makler bewegen kannst, zu dir zu kommen und bei dir nochmal neu durchzustarten?
Du, das lasse ich einfach mal auf mich zukommen. Ich würde gerade sagen, bei den beiden, die du eben genannt hast, das sind sehr etablierte Systeme, sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Also selbst wenn man damit irgendwas jetzt nicht so zufrieden sein sollte, mit irgendwelchen Veränderungen nicht so glücklich ist, jetzt zu sagen, ich schraube da mein Schild ab und mache da ein anderes dran. Also darauf setze ich jetzt nicht im Schwerpunkt für meine Wachstumsstory. Das wäre möglicherweise eine große Enttäuschung. Vor allen Dingen muss man sagen, die Verträge laufen ja auch lang. Also selbst wenn da jetzt irgendwo einer ist, der sagt, ich bin nicht mehr so richtig happy, aber ich habe noch 7 Jahre Laufzeit, da werden wir vermutlich nicht ins Geschäft kommen können. Oder sagen wir mal, erst in 7 Jahren.
Ja. Lass uns vielleicht nochmal auf die Kunden gucken. Wie ist so deine Wahrnehmung, wie stark sind Kunden an eine Marke gebunden im Premium-Segment? Und wie viel Strahlkraft kann so eine Marke dann eben auch entfalten?
Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass der Verkauf einer Immobilie für die meisten Menschen ein einmaliges Ereignis ist. Und die machen sich dann auf die Suche, mit wem soll ich das machen? Und da stehen 30.000 Makler in Deutschland und sagen, ich bin der Beste, ich kenne mich aus, ich vermarkte deine Immobilie. Vielleicht sogar, ich biete den besten Preis, ja. Und schwierig für Eigentümer zu entscheiden, mit wem mache ich das jetzt. Und dafür dient die Marke, und das ist auch der zentrale oder einer der zentralen Mehrwerte, die ein starkes Franchise-System bieten können. Es gibt viele kompetente Makler und Maklerinnen, aber dass du dich mit deiner Dienstleistung präsentieren kannst, wie willst du das erreichen, wenn du Kaiserimmobilien bist? Das ist erstmal schwierig, ja. Vor allen Dingen, wenn du es von zu Hause aus machst. Und mit einem schicken Laden, mit einer starken Marke, mit einer guten Marketingkampagne hast du zumindest mal die Chance, dich mit deiner Dienstleistung und deiner Persönlichkeit zu präsentieren. Und wenn du das dann gut machst, dann kriegst du hoffentlich auch den Deal. Also es geht einfach darum, sich in der Reihe ein bisschen vorzudrängeln, so würde ich das mal formulieren.
Ja.
In den Relevant Set zu kommen, um das mal auf Neudeutsch zu sagen.
Ja. Jetzt gibt es natürlich auch ein paar Maklerhäuser, die da einen anderen Ansatz haben. Zum Beispiel mit hier Robert Wagner von Homeday und auch IAD, die ja auch sagen, wir gehen bewusst auf die Selbstständigen, die vielleicht gar nicht hauptsächlich für uns markern, aber auch für uns markern, die wir mit Leads versorgen, die sich dann eben Zusatzbrot verdienen können bei uns als Makler. Mhm. Wie stehst du zu diesen Konzepten? Und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du aber sagen, du entscheidest dich dann mit Haut und Haaren für Graf von Faber-Castell Immobilien und der Brand? Oder seid ihr da auch flexibel?
Nein, das ist tatsächlich so, wie du vermutet hast. Wir sind im Premium-Bereich unterwegs. Wir wollen Qualität bieten, keine Gelegenheitsmakler an Bord nehmen. Ich will das gar nicht kritisieren. Jedes System ist unterschiedlich positioniert, hat unterschiedliche Stärken und man kann da dann eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber ich finde, für uns als Premium-Marke funktioniert nur das Thema Fulltime, Qualität, Ausbildung, Kompetenz. Wir können nicht an den Kunden üben. Das wollen wir nicht.
Mhm. Wir haben gar nicht über Scheinselbstständigkeit gesprochen.
Ja, machen wir das jetzt.
Machen wir es jetzt. Ja.
Ja, also heikles Thema hat die Branche ganz schön durchgerüttelt, nachvollziehbarerweise, denn das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf, der mit Gefängnisstrafe enden kann. Und ist ein Schock für die Branche gewesen. Engel und Völkers war mit diesem Vorwurf konfrontiert. Hat mir sehr leid getan für die Führungskräfte, die dann auch Hausdurchsuchungen ertragen mussten. Das ist eine extrem starke Belastung. Und ich muss sagen, ohne die aktuelle Situation zu kennen und irgendwelche Details, ich fand den Vorwurf grotesk. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dafür reicht meine Fantasie nicht, dass ein großes Unternehmen, egal ob Engel und Völkers oder einer der anderen Player am Markt, ein Geschäftsmodell systematisch auf Sozialversicherungsbetrug aufbaut. Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft und die Vorwürfe haben sich dann ja auch relativ schnell in Luft aufgelöst. Dafür war ganz schön viel Radau. Fand ich nicht gut, wie das gelaufen ist. Ja, war markenschädlich, hat sicherlich auch viele Partner, viele Mitarbeiter, viele Kunden irritiert. Und ich habe mich mit meinem alten Team darüber gefreut, als sich diese Diskussion dann in Luft aufgelöst hat. Trotzdem muss man sagen, das Geschäftsmodell mit selbstständigen Maklerinnen und Maklern aus meiner Sicht steht zur Disposition. Und insofern ist richtig, dass die Branche darüber nachdenkt, hier etwas zu ändern. Die Sozialversicherungskassen sind leer. Der Staat sucht nach weiteren Beitragszahlern und wird da einfach wahrscheinlich die Rahmenbedingungen, die Schrauben nochmal enger anziehen, sodass es immer schwieriger wird, hier mit Selbstständigen zu arbeiten. Und ich muss dir auch sagen, es gibt ja in der Branche unterschiedliche Modelle. Also wir haben vorhin schon über Chris und Alex gesprochen, Planet Home. Die haben festangestellte Makler. Bei Mac Makler ist das auch so. Bei den Gewerbeimmobilienmaklern ist das eigentlich ein Standard. Und ich weiß auch von einer ganzen Reihe von Wohnmaklern, die sich für dieses Modell entschieden haben, mit Festangestellten zu arbeiten. Das hat viele Vorteile. Also die Fluktuationsrate ist viel niedriger, musst also weniger akquirieren, musst weniger ausbilden und es muss unterm Strich nicht mal unbedingt teurer sein. Also die Leute bekommen ein Fixum, das ist natürlich nicht das, was sich eine erfolgreiche Maklerin, ein erfolgreicher Makler so vorstellen, aber es zahlt dir die Miete die nächsten paar Monate. Und wenn du deine Sache dann gut machst, hast du einfach diesen Rückhalt, diese Sicherheit, dass du nicht in existenzielle Not gerätst. Und kannst dann befreit deinen Themen nachgehen. Außerdem für das Unternehmen selber ist es weisungsbefugt. Es gibt kein Bitten mehr. Wer macht denn am Samstag den Shopdienst? oder morgen ist Objektbesprechung, ihr seid alle selbstständig, wollt es euch nur sagen, wer Lust hat, vorbeizuschauen, es wäre nett. Das ist ja alles ein bisschen krampfig. Und ich bin sehr überzeugt davon, Leute fest anzustellen. Es ist auch ein Bekenntnis zu diesen Menschen. Ich glaube an dich, ich glaube an deine Fähigkeiten, dass du das gut machen wirst. Und deshalb nehme ich dich hier fest in mein Team. Und jeder hat die Möglichkeit, innerhalb der Probezeit von 6 Monaten, die absolut ausreichend ist, festzustellen, ob man sich da jetzt einen faulen Apfel in den Korb gelegt hat oder ob das eine weitere motivierte Maklerin, weiterer motivierter Makler ist.
Das heißt, du ziehst da letztendlich den Schluss drunter, das wird tendenziell dazu darauf hinauslaufen, dass man die Anzahl der Handelsvertreter sinken werden in der Branche und die Festanstellungen zunehmen werden?
Ja, eindeutig, das sehe ich so. Einmal aus dem Marktthema heraus, das ist ja Fachkräftemangel, immer schwieriger ist, Leute zu finden, dass die also auswählen können. Und heute kannst du eben schon sagen, ich möchte in ein Maklerunternehmen gehen, ja, dass mir auch die Krankenversicherung bezuschusst und die Rentenversicherung und mir einen Laptop hinstellt. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, dass der Staat hier regulatorisch eingreifen wird in den kommenden Jahren und immer mehr in Richtung abhängig Beschäftigter steuern möchte.
Kommen wir zum Markt. Wie schätzt du insgesamt gerade so die Lage am Markt ein? Insgesamt sehe ich bei meinen Kunden, zieht das Geschäft schon ordentlich an?
Eindeutig. 2025 ist ein gutes Jahr. Hieß ja mal Survive till 25. Wir haben nicht mehr die Boomzeiten, die es mal gegeben hat. Aber in den vergangenen Jahren hat sich das eingerüttelt. Der Immobilienmarkt ist ja immer ein bisschen träge. Verkäufer ist heute immer noch ein Problem, hängen noch an den Preisvorstellungen von vor ein paar Jahren. Und der Nachbar hatte ja auch. Das dauert, bis die Leute verstanden haben, dass die Preispunkte heute an einer anderen Stelle liegen. Aber da hat sich ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage wieder gefunden. Die Zinsen sind erträglich, nicht mehr auf diesen fantastischen Niedrigständen von vor ein paar Jahren. Aber irgendwo mit 3,5% passt das einigermaßen. Und alle Systeme, mit denen ich spreche, haben zweistelliges Umsatzwachstum in diesem Jahr. Manche sogar mit einer 2 vorne dran. Also die sind alle ziemlich fröhlich.
Definitiv. Und außerhalb des Premium-Segments, wo siehst du Chancen für Makler?
Also ich glaube, dass das, was wir vorhin besprochen haben zum Thema Marke, in den unterschiedlichen Segmenten funktioniert. Also auch jemand, der jetzt eine einfachere Wohnung, ein einfacheres Haus hat, steht vor der Frage, wer ist jetzt der Richtige für mich? Und der traut sich vielleicht nicht unbedingt bei einem Premium-Makler rein und sagt, Mensch, wenn ich hier in die Auslage gucke, ja, die ganzen schönen Dinger, da passe ich jetzt nicht dazu. Die sortieren sich dann bei anderen Maklern ein, die sich aufs mittlere oder vielleicht sogar aufs niedrigere Segment spezialisiert haben. Wir haben ja in Deutschland mittlerweile 20 Franchise-Systeme. Ich glaube, wenn wir beide mal ein bisschen Brainstorming machen, wir kommen auf alle Fälle auf über 10, aber ich habe das mal recherchiert, sind mehr als 20. Dazu kommen die Local Heroes, die es noch gibt. Also da ist ja viel Auswahl da und auch viel Spezialisierung. Und auch viele Makler fühlen sich jetzt nicht unbedingt mit Schlösschen am wohlsten, sondern sagen, Mensch, ich bin mehr der ETW-Typ bis 300.000 Euro. Mhm. Und insofern gibt's da am deutschen Markt, würde ich mal sagen, für jeden Topf auch einen passenden Deckel.
Wenn du jetzt 25 Jahre alt wärst, wie würdest du in die Immobilienbranche einsteigen und wo?
Ja, richtig gestellte Frage. Und wo? Immobilienbranche ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Man sieht das immer bei den Veranstaltungen vom ZIA, wer da so alles kommt. Aber ich habe schon wenig überraschend ein Herz für die Makelei. Und ich würde tatsächlich als Makler anfangen. Ich würde also operativ arbeiten mit dem Ziel, dann irgendwann meinen eigenen Laden zu haben. Und der eigene Laden, Robert, es wird dich nicht überraschen, wäre natürlich ein Franchise-Laden, weil ich nicht alles selber machen will, weil ich mich auf das konzentrieren möchte, was ich am besten kann und wofür ich als Person gebraucht werde. Das ist nämlich der Kontakt mit den Kunden und nicht unbedingt Datenschutzgrundverordnung und Widerrufsrechte und ähnliche Dinge. Es ist schön, wenn man da auf Dienstleistungen zurückgreifen kann, die einem von kompetenter Seite bereitgestellt werden.
Und welchen Rat würdest du darüber hinaus den frischen Startern ins Berufsleben noch mitgeben?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also generell wird die Maklertätigkeit ja von Leuten stark unterschätzt. Also die haben irgendwie mal im Fernsehen gesehen oder bei Insta, da fährt dann jemand vor, schließt die Tür auf, sagt, das ist das Wohnzimmer, nimmt dann ein paar 10.000 Euro mit und fährt mit dem Ferrari davon. Und da gibt's viele Leute, die sagen, oh, das wäre auch was für mich. Aber die Realität, die sieht natürlich völlig anders aus. Als Makler haben wir kein eigenes Produkt. Wir müssen das Produkt akquirieren. Wir müssen Verkäuferinnen und Verkäufer davon überzeugen, dass wir die Besten sind, ihren wertvollsten Vermögensgegenstand zu vermarkten. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und es mag ungerecht sein, aber viele Verkäuferinnen und Verkäufer sind in der Lebensphase 50 plus, 60 plus, wenn sie verkaufen. Kinder sind aus dem Haus, Garten ist zu groß, irgendwie sowas. Das sind ja häufig Motive. Und wenn da jetzt so ein 23-Jähriger kommt, dann sind die da häufig, vielleicht auch unberechtigterweise, skeptisch. Insofern wäre meine Empfehlung an junge Leute, die darüber nachdenken, im Maklerberuf zu starten, ihr braucht eine gute Ausbildung. Also lasst euch nicht erzählen, dass man irgendwo in einer Woche lernen kann, wie Makelei funktioniert. Damit seid ihr nicht erfolgreich. Macht eine gute Ausbildung und das Thema haben wir eben auch besprochen. Schaut mal, welche Maklerunternehmen bereit sind, euch fest anzustellen. Das ist ja auch ein bisschen eine Gretchenfrage. Ja? Wenn ich was koste, dann muss der andere ja davon überzeugt sein, dass das mit mir auch klappt. Wenn ich einfach nur gebraucht werde, um Postkarten zu verteilen und dann nach 4 Monaten feststellen muss, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann und dass hier alles nicht ganz so ist mit dem Ferrari, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist es eine große Enttäuschung. Also nochmal zusammenfassen, um gerade bei älteren Käuferinnen und Verkäufern professionell rüberzukommen, trotz meiner Jugendlichkeit muss ich mit Kompetenz punkten. Ich brauche eine entsprechende Ausbildung ich brauche ein solides Fundament in meinem Maklerbüro, in meinem Maklershop. Starke Marke, idealerweise Festanstellung.
Wie schnell bekommt man so einen frischen Starter ins Berufsleben quasi auf eigene Beine, dass er eben auch selbstständig Immobilien vermitteln kann?
Also da habe ich die unterschiedlichsten Beispiele erlebt. Es gibt natürlich ganz fantastische Leute, die die Volljährigkeit noch nicht so lange hinter sich gelassen haben, aber einfach ein unglaubliches Vertriebsgehen haben, sehr empathisch sind, sehr, sehr fleißig sind, sehr geschickt sind, die eigentlich aus dem Stand ins Laufen gekommen sind. Auf die schauen auch alle und freuen sich, aber die wenigsten Menschen sind so. Also Maklerberuf ist in erster Linie Fleiß und Kompetenz und Persönlichkeit. Man muss mit sehr unterschiedlichen Charakteren klarkommen und es geht um sehr viel beim Verkauf und beim Kauf einer Immobilie. Größte Desinvestitionsentscheidung im Leben. Da muss man auch die entsprechende Persönlichkeit mitbringen.
Ich finde, was man beim Makler, wir sprechen immer über die Makler und den Vertrieb, aber selten eigentlich über das Backoffice und die Leute, die den Maklern eben auch den Rücken frei halten. Für die breche ich eigentlich immer auch gerne eine Lanze, weil das natürlich auch schon in der Zusammenarbeit gut klappen muss. Weil häufig auch die Makler eben auch die Strukturen nicht nur eines Franchise-Unternehmens benötigen, eine starke Marke und so weiter, sondern eben auch die Strukturen der Vertriebsunterstützung. Wie ist da dein Blick drauf? Wie wichtig ist der Vertrieb? Wie wichtig ist die Vertriebsunterstützung?
Also da sagst du etwas sehr Richtiges. Die Erfahrungen habe ich auch gemacht bei Engl & Völker. Es gibt viele tolle Teamassistenzen, so heißt es da, die im Backoffice-Bereich zuarbeiten. Ich kenne es auch vom Planet Home. Zentrales Lead-Management, Vorbereitung der Exposés. Das ist elementar und ich halte diese Aufgabenteilung auch für sehr sinnvoll. So wie ich das gerade eben gesagt habe, die Maklerinnen und Makler, die sollten nach Möglichkeit weitestgehend entlastet werden von operativen Tätigkeiten, damit sie sich voll auf die persönliche Interaktion konzentrieren können. Und dafür sind solche Leute im Backoffice extrem wichtig, aber auch das Thema haben wir heute beleuchtet, ein überzeugender Tech-Stack. Also es gibt so viele Themen, die heute die verschiedenen Prop-Techs abnehmen können. KI schreibt exzellente Exposé-Texte, besser als die meisten Maklerinnen und Makler das können und vor allen Dingen viel schneller. Man kann digital auf Dokumente zugreifen, für die man normalerweise zu irgendwelchen Behörden laufen müsste. Es gibt sehr, sehr viele tolle Geschäftsmodelle, die die Arbeit der Maklerinnen und der Makler erleichtern. Manche Sachen werden vom Backoffice gemacht, andere zunehmend von Systemlösungen.
Und das muss natürlich dann auch bei entsprechender Größe gut orchestriert werden, ja?
Unbedingt.
Also, dass der Makler, die Vertriebsunterstützung und die Technologie eben auch dann.
Sollte verzahnt sein.
Miteinander verzahnt sind. Kai, wir sind, glaube ich, ziemlichen Ritt hier einmal durch die Branche, durch die Franchise-Landschaft, dein neues Startup, deine Historie. Was haben wir vergessen?
Also zum einen möchte ich sagen, das Kaminfeuer ist noch nicht runtergefahren. Also, so gesehen könnten wir hier noch ein paar Stunden sitzen. Aber ich finde, wir waren ziemlich vollständig und es gibt Podcasts, die laufen irgendwie 6 Stunden. Das finde ich dann auch mühsam. Wie viel haben wir jetzt auf der Uhr? Was würdest du sagen?
Gut 1,25 Stunden.
Ja, ich finde, das ist ziemlich perfekt. Lass uns hier Schluss machen.
Lass uns hier Schluss machen. Meine abschließende Frage geht immer dahin, welchen Gast du mir noch empfehlen kannst. Wen möchtest du mal im Immokaiser Podcast hören?
Habe ich gleich 2 Empfehlungen für dich mitgebracht, Robert. Zum einen, brennend interessant fände ich jemand aus dem Management-Team von Scout. Das könnte Gesa Crockford sein oder Ralf Weitz. Und der zweite Tipp, sehr naheliegend. Mein Nachfolger und Freund Till Zalewski von Engel & Völkers, der könnte erzählen, was da in den vergangenen Jahren unter seiner Führung so passiert ist.
Beides sehr, sehr spannend. Könntest du ein Intro machen?
Na klar.
Zu Engel und Völkers habe ich tatsächlich gar keine Kontakte.
Mache ich gerne.
Zu Scout schon. Also von daher, finde ich klasse. Würde mich sehr freuen. Ist natürlich auch spannend zu hören, was sich dort alles getan hat, seitdem du das Unternehmen verlassen hast. Ja. Und natürlich auch der Blick nach vorne, wie es dort eben auch weitergehen wird. Gut, dann kann ich noch den Ausblick geben. Nächster Podcast-Gast ist Daniel, Geschäftsführer von Fonio, einer Telefon-KI-Lösung. Und wir werden uns mal die Lösung von Fonio anschauen und live testen, wie das Ganze funktioniert.
Das wäre vielleicht auch noch was für mich.
Wäre vielleicht auch was für dich. Da könnte ich ein Intro machen.
Ja, sehr gut.
Aber warte erst mal den Podcast ab, ob es dir gefällt. Ja. Sehr gut, dann vielen Dank an euch, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, dann mit Daniel.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.